Mit Bettina Kozana. Hallo. Sozialverbände reagieren schockiert auf die Ergebnisse der neuen Dunkelfeld-Studie. Untersucht wurde darin, wie viele Menschen in Deutschland schon mal Opfer von Gewalt geworden sind. Der Paritätische Gesamtverband erklärte, das tatsächliche Ausmaß von Gewalt übersteige die Polizeistatistik bei weitem. Uwe Berndt mit einigen Ergebnissen.
Die Studie zeigt zum Beispiel, dass Gewalt in Partnerschaften weit verbreitet ist. Wobei es dabei jetzt nicht nur um körperliche Gewalt geht, sondern auch um Psychoterror. Fast jede zweite Frau, aber auch 40% der Männer haben schon psychische Gewalt erlebt. Körperliche Gewalt in der Partnerschaft hat jede sechste Person erfahren. Aber das Problem ist, diese Straftaten werden nur sehr selten angezeigt. Familienministerin Karin Prien sagte, dass nur 5% aller Gewalttaten in Beziehungen bei der Polizei gemeldet werden. Das heißt also 19 von 20 Fällen bleiben unentdeckt.
Eine weitere Erkenntnis aus der Dunkelfeld-Studie: Täter flößen ihren Opfern immer öfter K.O.-Tropfen ein. Zuletzt war das auch auf Volksfesten wie dem Cannstatter Wasen und dem Münchner Oktoberfest ein zunehmendes Problem. Bundesinnenminister Dobrindt hat schon früher in Aussicht gestellt, dass K.O.-Tropfen als Waffe eingestuft werden könnten. Dies solle nun umgesetzt werden.
Wir sehen, dass das besonders eine ganz junge Bevölkerungsgruppe betrifft. Und das ist besonders widerwärtig, weil es natürlich in aller Regel dann auch mit sexuellem Missbrauch einhergeht. Wir werden diese Anwendung von K.O.-Tropfen deutlich härter bestrafen, als das bisher der Fall ist. Die Anwendung von K.O.-Tropfen werden zukünftig behandelt wie eine Waffe.
So der Innenminister. Bundesjustizministerin Hubich hatte zuvor schon gesagt, dass das Strafrecht im Fall von Vergewaltigungen unter Einsatz von K.O.-Tropfen verschärft werden solle. Ein Zeitpunkt für die genannten Verschärfungen ist aber noch nicht bekannt. Bei der Aufarbeitung der Epstein-Akten steigt der Druck in mehreren europäischen Ländern. Es gibt schon einige Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem Sexualstraftäter und seinem Netzwerk. In Deutschland allerdings bisher nicht. Dazu äußerte sich in Berlin der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen von Notz, Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale.
Konstantin von Notz sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die bisherige Ignoranz der Bundesregierung gegenüber den sich auftuenden Abgründen und ungeklärten Fragen sei irritierend. Bislang gibt es keine Belege, dass deutsche Politiker oder Diplomaten Kontakt zum Sexualstraftäter Epstein hatten. Doch es verbreiten sich auch hierzulande Spekulationen und Verschwörungserzählungen. Der Grünen-Politiker von Notz, der im Bundestagsgremium zur Kontrolle der Geheimdienste sitzt, will nun wissen, ob es womöglich kompromittierendes Material gibt, das auch deutsche Politiker angreifbar, also erpressbar machen könnte.
Frankreichs Präsident Macron macht Druck in den Ukraine-Verhandlungen. In einem Interview mit mehreren europäischen Zeitungen hat er bekräftigt, dass er für direkte Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin zur Verfügung stehe. Europa könne die Diskussion, wie es weitergeht, nicht an die Amerikaner delegieren, so Macron. Kritik kommt von der EU-Außenbeauftragten Callas. Sie verlangt von Macron, sich auf europäischer Ebene abzustimmen. Es müsse erst um Inhalte gehen und dann darum, wer die Verhandlungen führt. Im deutschen Olympiateam gab es heute wieder Grund zum Jubeln. Die Skirennläuferinnen Emma Eicher und Kira Weidle-Winkelmann holten Silber in der Teamkombination und mussten sich der Konkurrenz aus Österreich nur ganz knapp geschlagen geben. Für Emma Eicher war es schon die zweite Medaille dieser Winterspiele. Am schwersten war es für sie im Wettbewerb heute, den Lauf ihrer Teamkollegin anzuschauen.
Ich glaube, ich war noch nie so nervös, jemand anders zuzuschauen. Es ist einfach schöner, wenn man selber fahren darf und selber machen, aber sie hat es sehr gut gemacht und hat ja super passt für heute.
Fokus Südwest.
Die Bundespolizei sucht Zeugen eines Angriffs auf eine Zugbegleiterin in Baden-Württemberg. Sie wollte vor 2 Tagen auf der Strecke Stuttgart-Crailsheim den Fahrschein eines 21-Jährigen kontrollieren. Der soll die Zugbegleiterin bespuckt haben und außerdem versucht haben, ihr mit einer Flasche gegen den Bauch zu schlagen. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Der Verdächtige konnte flüchten. Lärm in der Heidelberger Altstadt durch lange Kneipenöffnungszeiten, das ist schon lange ein Streitthema zwischen den Betrieben und den Anwohnern. Die Stadt zog nun vor das Bundesverwaltungsgericht, das Gericht hat die Klage aber nicht zugelassen. SWR-Reporter Leo Stern.
Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hatte den Anwohnern Recht gegeben und ihr Recht auf Nachtruhe auch am Wochenende gestärkt. Laut diesem Richterspruch mussten die Altstadtkneipen eigentlich um 1 Uhr schließen. Eine Revision dagegen hatte der VGH nicht zugelassen. Dagegen wiederum wollte die Stadt rechtlich vorgehen. Sie beantragte beim Bundesverwaltungsgericht, dass die Revision doch zugelassen wird. Ohne Erfolg, weil das Thema nicht von grundsätzlicher Bedeutung sei. Wegen des unsicheren Rechtszustands durften die Kneipen bis jetzt unter der Woche bis 1 Uhr öffnen, am Wochenende bis 3 Uhr. Damit dürfte jetzt Schluss sein. Ab 1 Uhr nachts haben die Anwohner ein Recht auf Ruhe. Die Stadt will nach Angaben eines Sprechers zunächst prüfen, wie sie darauf reagiert.
Heute ist Safer Internet Day. Rund 5.300 Schülerinnen und Schüler haben im Livestream eine digitale Schulstunde der Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen mitverfolgt. Es ging um Beziehungen zu KI-generierten Figuren, sogenannten KI-Bots. Birgit Baltes hat die Schulstunde KI and Me, also KI und ich, verfolgt.
Ganz konkret ging's los mit einem provokativen Fallbeispiel. Ein Sohn stellt seinen Eltern seine KI-animierte Freundin beim Abendessen vor. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich an der Schulstunde beteiligen, indem sie online Fragen beantworteten und abstimmten. Dabei kam etwa heraus, dass die Mehrzahl KI-Bots vor allem für Alltagsfragen nutzt. 25 Schülerinnen und Schüler der IGS Gartenstadt diskutierten auch vor Ort, im Mediaturm, einer Bildungseinrichtung der Landesmedienanstalt, über das Pro und Contra von KI. Dabei wurde deutlich, wie schnell Jugendliche eine emotionale Bindung zu KI-Bots aufbauen und wie wichtig es ist, keine persönlichen Infos preiszugeben.
Beim Rosenmontagszug in Mainz geht es viel um närrische Traditionen, aber dieses Jahr gibt es eine Premiere. Die Motivwagen haben zum ersten Mal auch bewegliche Elemente. Der Karnevalverein MCV hat die Wagen in Mainz-Mombach vorgestellt. Einer zeigt US-Präsident Trump in einem anzüglichen Annäherungsversuch an die Freiheitsstatue. Wagenbauer Stefan Hiske.
Wo ich angefangen habe, die Wagen mitzubauen, war schon immer irgendwie die Überlegung, wir müssen die ein bisschen attraktiver gestalten. Wir können Figuren bewegen, komplette. Wir haben Nebelmaschinen eingesetzt, wir haben einen Flammenwerfer mit eingesetzt, rotierende Augen, um all das Ganze so ein bisschen lebendiger werden zu lassen. Das gab es bisher noch nie.
Sagt der Wagenbauer Stefan Hiske. Wenn die närrischen Tage vorbei sind, stehen dann schon wieder die ersten Volksfeste des Jahres an, etwa der Matheisemarkt in Schriesheim an der Bergstraße. Dort wurde heute das Programm präsentiert. Eine Gewerbeschau fehlt diesmal. Die Details hat Dagmar Kwiatkowski.
Bei der 445. Auflage des Fests gibt's in diesem Jahr erstmals kein Zelt mit der Gewerbeschau regionaler Betriebe. Darüber hatte es im Vorfeld Diskussionen gegeben. Offenbar war das Interesse von Ausstellern in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Zum Matheisemarkt nach Schriesheim pilgern jedes Jahr im März über 100.000 Besucherinnen und Besucher. Neben dem Vergnügungspark mit Karussells gibt's ein großes Festzelt mit musikalischen Auftritten. Dort werden während des Matheisemarkts auch die Weinkönigin und ihre Prinzessinnen gekrönt.
Und sonst so?
Wer sich schon immer mal auf eine abgelegene Insel wegbeamen und das normale Leben hinter sich lassen wollte, hat Glück, wenn er oder sie gerade auf St. Helena ist. 1800 Kilometer vor Angolas Küste, also sehr weit draußen im Atlantik, ist St. Helena aktuell mehr oder weniger abgeschnitten vom Rest der Welt. Die einzige regelmäßige Flugverbindung wurde eingestellt, weil es am einzigen Flughafen gravierende Sicherheitsbedenken gibt. Urlauber, die jetzt eigentlich wieder nach Hause wollen, schauen in die Röhre, wie unser Korrespondent Stefan Überbach erfahren hat.
Normalerweise bietet die südafrikanische Fluggesellschaft Airlink 1 bis 2 Mal pro Woche eine Verbindung von Johannesburg nach St. Helena an. Die Flugzeit mit Zwischenstopp in Namibia beträgt etwas mehr als 6 Stunden. Wie viele Menschen jetzt auf der Insel festsitzen, weiß man noch nicht. St. Helena hat rund 4000 Einwohner, dazu kommen einige Touristen. Reisealternativen gibt es kaum. Die Insel wird nur gelegentlich von Kreuzfahrtschiffen und einmal pro Monat von einem Frachter angefahren. St. Helena ist ein britisches Überseegebiet mit eigener Regionalregierung und gilt als eine der abgelegensten bewohnten Regionen der Welt.